Meine Damen und Herren, wir wollen mit der Weihnachtsgeschichte beginnen, aber heute Abend nicht mit der bekannten lutherschen Übertragung aus dem Lukas-Evangelium, sondern wir lesen die Geschichte von Christi Geburt aus einer weit älteren Bibelübersetzung, dem Heliand, entstanden etwa um das Jahr 830. Ein kleiner Blick zurück. Wie wir wissen, hat Karl der Große die Sachsen mit äußerst brutaler Gewalt zum Christentum zu bekehren versucht, was dann ja zum Teil auch nur äußerlich gelang. Sein Nachfolger, Ludwig der Fromme, wollte es anders und besser machen. Er beauftragte einen zu seiner Zeit berühmten Bischof, der sich auch als Sänger und Dichter einen großen Namen gemacht hatte, die Bibel in die Sprache des Volkes zu übersetzen, und das war damals das Altsächsische. In der Ursprache ist der Heliand nur von Fachgelehrten lesbar, doch wer ihn kennt, weiß, dass dieses Werk zu den größten Schätzen unserer Dichtkunst gehört. In Abschriften sind etwa 6.000 von ca. 6.500 Versen überliefert. Ich habe eine kurze Kostprobe mal aus dem Altsächsischen für Sie. Ich weiß nun nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich versuche es mal. Da heißt es: Tu bist te varo, weil dann des sunum, lib bien des godes, te tit liocht giscop, Christ kuning ewig. Und das heißt, du bist der wahre Sohn des Waltenden, des lebendigen Gottes, der dieses Licht schuf, Christus, der ewige König. Wir haben uns bei der Übersetzung an Wilhelm Stapel gehalten, der das Buch in den 30er Jahren dann übersetzt hat. Und nun die Weihnachtsgeschichte, die ja bei Luther so beginnt. Ja. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Dieser Abschnitt und das darauf folgende heißt dann im Heliand so. Da kam aus Romburg Bann und Botschaft von Octavian, dem überall dies Menschenvolk mächtigen Manne. Botschaft vom Kaiser weithin, wo seine Herzöge über das Land der Leute walteten. Man heischte, dass alle ausheimischen Männer ihren ererbten Grundbesitz, die Männer ihr Stammgut aufsuchen sollten, um ihre Herren Boten zu erwarten, und dass jeder sich zu dem Geschlecht begäbe, von dem er abstammte, zu den Burgen ihrer Geburt. Das Gebot ward erfüllt durch diese weite Welt. Die Mannen sammelten sich in jeglicher Burg, und überallhin fuhren die Boten vom Kaiser, schriftkundige Männer. Und sie schrieben sehr fleißig jeden Namen, sowohl Land wie Leute, in einen Brief, dass keiner der Herren ihm eine solche Abgabe vorenthalten könnte, wie jedermann sie ihm von seinem Haupte zahlen sollte. Da machte sich Josef, der Gute, mit seiner Familie auf den Weg. Er suchte das glänzende Heim auf, die Burg zu Bethlehem. Dort hatten sie beide ihr Stammgut, der Mann sowohl wie die heilige Jungfrau, Maria, die Gute. Da stand einst in früheren Tagen der Thron des ruhmreichen Edelkönigs Davids des Guten. Die beiden entstammten durch Geburt seiner Familie. Sie waren von seinem Geschlecht, von gutem Stamm. Da erfuhr ich, dass das strahlende Gebot und die Macht Gottes Marien gemahnten, dass ihr auf der Reise einen Sohn beschert und zu Bethlehem geboren werde. Der Kinderstärkstes, aller Könige kraftvollster. Der Ruhmreiche, der Mächtigste, kam ans Menschenlicht. Zur Wahrheit ward, was einst weise Männer gesprochen hatten. Aus Wille zum Dienen wollte er mit eigener Kraft dieses Erdreich hier aufsuchen, als Schutzherr von vielen. Thank you. die Mutter, die wachende Frau, der Weiber Schönste, umhüllte ihn mit Gewand und schönem Schmuck und mit beiden Händen legte sie freundlich das Kind in die Krippe, den kleinen Mann, der doch als Herr der Menschen die Kraft Gottes hatte. Da saß vor ihm die Mutter, die wachende Frau, wartete selbst seiner, hielt das heilige Kind und nie zweifelte die Magd im Herzen und im Gemüt. Da ward es vielen in dieser Welt kund. Die Wärter, die als Rossknechte draußen weilten, als Männer auf der Wacht, sahen, wie die Finsternis in der Luft zerriss und wie das Licht Gottes glänzend durch die Wolken drang. Da fürchteten sich die Männer in ihrem Herzen. Sie sahen einen mächtigen Gottesengel kommen, der zu ihnen redete und ihnen sagte, dass sie von dem Lichte nichts Böses für sich fürchten sollten. Und der Engel sprach: Ich soll euch wahrlich ein Liebesding, ein Willkommenes melden, künden von großer Kraft. Nun ist Christ geboren in dieser Nacht, das selige Kind Gottes, die Freude des Menschengeschlechts, aller Menschen Segen. Dort in Bethlehemburg mögt ihr der Kinder Mächtigstes finden. Habe das zum Zeichen, ich kann es euch mit wahren Worten sagen. Das Kind liegt dort eingewickelt in einer Krippe. Obwohl er der König ist über das All der Erde und des Himmels und über die Menschenkinder. Eben da er dies sprach, kam zu dem einen der Engel Unzahl, eine heilige Heerschar von der Himmelsaue, ein liebliches Volk Gottes. Und sie hoben einen heiligen Sang an. Und die Männer hörten, wie der Engel große Schar den allmächtigen Gott ehrfürchtig mit den Worten priesen: Ehre sei nun dem Herrn selbst im höchsten Himmelreiche und Friede auf Erden den Menschenkindern, denen, die Gott mit lauterem Herzen erkennen. Die Hirten verstanden wohl die fröhliche Botschaft. Sie machten sich von dannen in der Nacht nach Bethlehem zu wandern. Es verlangte sie sehr, selbst den Christ zu sehen. Der Engel Gottes hatte sie mit strahlenden Himmelszeichen richtig gewiesen. Und sie fanden alsbald den Völkerfürsten, den Herrn der Menschen. Sie sagten Gott Lob mit ihren Worten und weiterhin verkündeten sie, was für ein Bildzeichen ihnen da von der heiligen Himmelsaue her freundlich auf dem Felde gezeigt worden war. Die Herren, die heilige Jungfrau, die Magd, die schönste der Frauen, die Mutter, behielt alles im Herzen und ihrem Sinne, was sie die Männer sagen hörte. Und die Männer, viele edle Herren, wohlweise Leute, sprachen am achten Tag mit der Gottesmagd darüber, dass er Heliand, der Heilende, zu Namen haben sollte, wie es der Gottesengel Gabriel mit wahren Worten gesagt und dem Weib verkündet hatte, damals, als sie zuerst das Kind, das Strahlende, zu dieser Welt empfing. Sie begehrte sehr, ihn heilig zu halten, und sie folgte da dem Engel so gern.
Thank you.
Und jetzt eine Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg von August Hinrichs, Das Wunder der Heiligen Nacht. Der Mensch ist ein elend Geschöpf, sündig und schlecht, wilder als ein reißend Tier, wenn er der ewigen Allmacht vergisst. Gott weiß es. Und in großem Erbarmen wacht sein Auge Tag und Nacht über der Erde. Aber je und je, wenn nur ein kurzer Wimpernschlag seinen liebenden Strahl verhüllt, brüllt es ihn jeden auf. Krieg und Mord rasen über die Welt. Pest und Tod ist ihr Weg. Schutt und Qualm ihre Spur, von Blut und Tränen verwaschen. 30 Jahre, 7 oder 4. Einen Wimpernschlag gotteslang. Der Mensch ist ein elend Geschöpf ohne ihn. Landsknechts Haufen lagern in Dörfern, die keine mehr sind. Verdammte Stille sitzen. Wovon soll man zehren? Ausgepresst ist das Land bis aufs Letzte. Alle Karten durchsucht, Scheunen und Schuppen, Ställe und Keller leergeräumt, ratzekahl. Und wenn es doch Karten wären, dass man wenigstens im Trockenen warm hätte hausen können. Aber was nicht verbrannt war, ist wüst verfallen. Wozu sollten sie flicken, die halb verhungerten Bauern, die gelb und ausgemergelt mit verbissenen Gesichtern in ihren Butzen hocken. Der Teufel mag wissen, wovon sie eigentlich leben. Hin und wieder raucht wohl ein Backofen, aber was sie da herausziehen, das mögen sie gern behalten, dies Brot aus Baumrinde und Dreck. Es passt nicht für einen ehrlichen Landsknechtsmagen. Sie hatten genug vergraben gehabt, als das fremde Volk kam. Pralle Würste, gelben Speck und fest geräucherten Schinken. Dazu Säcke voll Korn, nicht zu vergessen die Töpfe mit harten Talern. Sie haben sie rasch gefunden, wenn der Faden durch die Zunge sang und der Atem am Hals ein wenig eingeengt wurde durch den hanfenden Strick. Jetzt ist nichts mehr zu holen, gezwackt und geschunden genug. Man mag sie totschlagen, sie haben nichts mehr. Aber wie soll man Kräfte behalten im bösen Winter für den wilden Sommertanz, wenn es nichts zu beißen gibt, als das bisschen, was ausgeteilt wird. Verdammt, man muss eben suchen. Das Land ist weit und groß. Vielleicht ist irgendwo noch ein Dörflein übrig geblieben, wo das Korn in vergrabenen Säcken fault, der Speck gelb wird vom Langliegen. Man schreibt den 24. Dezember 1647. Ein heiliger Tag. Nicht für einen Landsknecht. 2 Reiter ziehen über das weiße Land. Jörg, der Korporal, sitzt wie ein Riese auf seinem Schecken. Blondbärtig, breit und stark. Pacek, der Kleinere, hockt nach ungarischer Weise mit krummen Knien auf seinem dürren Rappen. Sein schwarzer Schnauzbart weht ihm ein bisschen in die Ohren und seine kleinen, listigen Augen gehen flink in die Runde. Die beiden Gäule sind schwer bepackt. Ihre Reiter sitzen fest eingeklemmt zwischen Mantelsäcken und Ledertaschen. Die großen Pistolen stecken griffbereit im Sattel. Der Feldwebel hat sie beide auf Such geschickt. Den Korporal, weil er das Land kennt wie seine Tasche, auch der Bauern verwünschtes Platt versteht, als wäre es seine Muttersprache, und den Pacek, weil er die findigsten Augen hat und der listigste Kerl im ganzen Trupp ist. Der Feldwebel musste wohl. Ein ganzes Fähnlein, 300 Mann sollen noch untergebracht werden zum neuen Jahr. Nicht so eng, dass sie einander auffressen und nicht so weit, dass sie ganz und gar aus der Zucht kommen. Also sucht ihr beiden. Sucht an diesem heiligen Tag, wo im wilden Moor oder im dichten Wald noch ein paar Karten heil geblieben sind, Mann und Ross vor Kälte und Hunger zu bergen. Widerwillig hatte der lange Korporal den Auftrag übernommen. Mürrisch und schweigsam reitet er durch den Schnee. Pacek freut sich auf solche Fahrt. Er weiß, was das heißt, der Erste sein auf einem Hof, ehe der ganze Trupp wie ein Schwarm Heuschrecken einfällt und im Nu alles kahl frisst. Er lacht und hin und wieder tastet seine Linke nach dem schweren Gürtel unterm Wams. Er hat ihn gut zu spicken verstanden. Auch sein Futterranzen ist nicht leer und die dickbauchige Flasche zu unterst darin birgt einen guten Schluck. Und wenn der Korporal kein gutes Gesicht macht, wird er keinen Tropfen davon zu sehen bekommen. Stundenlang reiten sie nebeneinander. Mitunter lenkt der Korporal seinen Gaul vom Weg ab, seitwärts in einen Busch, wie sie hier vereinzelt liegen. Dann funkeln Patzeks Augen und seine Hand greift nach der Pistole. Weiß er doch, dass hierzulande die Bauern gern ihre Karten in solchen Büschen verstecken. Aber kein Geschrei und kein Hundegekläff empfängt sie. Ein paar Mal ragen verkohlte Balken aus dem Schnee, das ist alles, sonst nichts. Keine verräterischen Wagenspuren, keine lockende Rauchsäule, nichts. Der Teufel holt dieses verfluchte Land. Patzek flucht. Spöttisch zuckt es um des Korporals Lippen. Sie sind abgestiegen, hocken auf einem Mauerrest und essen aus ihren Schnappsäcken. Patzek zieht die Flasche, trinkt, dass der andere es sieht und steckt sie wieder weg. So, jetzt mag er betteln. Aber der bettelt nicht. Er sieht ihn nur an, kalt und spöttisch, und isst, ohne ein Wort zu sagen. Das hält Patzek nicht aus. Er ist kein Unmensch, nein, aber kann ein Mensch nicht wenigstens sprechen? Er trinkt wieder und reicht dem Korporal die Flasche hin. Der nimmt sie, trinkt sie halb leer und schiebt sie in die eigene Tasche. Patzek ist verblüfft, er will zugreifen, aber er tut es nicht. Mag er sie behalten, gut, aber soll ihn zu einem Hof führen, einem lebendigen Hof, wo es etwas zu holen ist. Einen halben Tag sind sie geritten, aber Patzek will noch nicht heim. Er hatte sich den Kopf gesetzt, heute, am Christtage, werden ihm die lieben Heiligen noch etwas bescheren. Und siehe, kaum haben sie den schmalen Busch durchquert, da stößt Patzek einen Schrei aus und zeigt in die Ferne. Weit drüben ragt die stumpfe Spitze eines Kirchleins über die Bäume, ein Dorf. Der Korporal hat sein Pferd gezügelt und sieht schweigend hinüber. Sein Gesicht ist wie Stein, unbeweglich und hart. Aber Patzek lacht und flucht durcheinander. Weiter, weiter! Der Korporal schüttelt den Kopf und bleibt. Wie? Schreit Patzek wütend. Sollen andere die Ersten sein? Morgen? Wir nicht? Da wirft ihm der Korporal einen bösen Blick zu und richtet sich hoch auf im Sattel. Halt's Maul, sagt er, und reit scharf hinter mir her. Dann lenkt er vorsichtig seinen Schecken aus dem Busch in die tiefe Ebene hinein. Aber er reitet nicht geradeaus. Er sieht scharf nach den einzelnen Kiefern, die krumm und verbogen hier und da aus dem Schnee ragen. Beachtet jede kleine Erhebung, reitet bald links, bald rechts und macht eine verteufelt krumme Spur. Das wird Patzek zu dumm. Warum jagen sie nicht querfeldein nach dem Kirchturm hinüber? Er gibt seinem Pferd die Sporen. Aber kaum macht der Rappe einen Satz zur Seite, da bricht's unter seinen Hufen wie dünnes Eis. Und im Nu ist er bis an den Bauch versackt. Mit Mühe und Not kommt Patzek aus dem Sattel und reißt, selber bis ans Knie einsinkend, sein Tier zurück, bis es schnaufend und keuchend wieder festen Boden gewinnt. Verdammt, konntest du nicht sagen, was hier los ist? Schreit er den Korporal an, aber der lacht nur. Hab ich dir nicht gesagt, soll scharf hinter mir bleiben? Als Patzek wieder im Sattel sitzt und vor Wut und Kälte zitternd der Spur des anderen folgt, kommt ihm plötzlich der Gedanke, woher kennt der Korporal diesen Weg? Nie sind sie bisher in dieser Gegend gewesen, solange er bei der Truppe ist. Und das sind gut und gerne 10 oder 12 Jahre. Just so lange ist der Korporal auch schon dabei. Und woher kennt er diese verwünschte Sprache? Sie läuft im Formal, als wäre er hier geboren. Als wäre er hier geboren? Patzek pfeift durch die Zähne. Hat der Jörg je gesagt, wo er zu Hause ist? Das wäre ein Spaß. Wenn er hier so gut Bescheid weiß, so soll er auch etwas finden. Oder will er vielleicht nichts finden? Patzeks Augen funkeln. Er wird schon Acht geben, wenn sie erst drüben sind. Der Korporal reitet, ohne sich um den anderen zu kümmern, schweigend seinen Weg. Bald geradeaus, bald so scharf abbiegend, dass sie den Kirchturm fast im Rücken haben und Patzek vor Ungeduld schier verzweifelt. Aber endlich steigt der Boden wieder an. Der Korporal winkt Patzek an seine Seite und setzt sein Pferd in Trab. Sie haben wieder festen Weg unter sich. Zu beiden Seiten ist Wald. Jetzt lichtet er sich und sie kommen an eine Mauer. Gerade vor ihnen ist eine Lücke. Sie reiten hindurch. Patzek sieht Hügel und Kreuze um sich und speit heftig dreimal aus. Verdammt, sie sind ja mitten auf dem Kirchhof. Und da, das graue Gemäuer zur Linken, das ist die Kirche. Sie springen aus dem Sattel und ziehen die dampfenden Pferde hinter sich. Die Kirche ist niedrig, plump und dick, wüst und leer. Das Gestühl wohl längst herausgeholt und verbrannt. Schmutz und Unrat liegen herum. Nackt und kahl steht der Altar. Die geschnitzte Kanzel hängt schief vornüber. Überall leckt Nässe hindurch. Nur das Geviert beim Eingang unter dem klobigen Turm ist trocken. Da binden sie die Pferde an einen Pfeiler und schnallen ihnen die Futtersäcke vor. Patzek sieht nach der Pistole und steckt sie den Gürtel. Wo eine Kirche ist, da sind doch Häuser. Er brennt schon auf einen guten Fund. Aber der Korporal hat es anders im Sinn. Er will allein gehen und Patzek soll hierbleiben. Wenn Menschen im Dorf sind und einer hat sie gesehen und holt ihnen die Pferde weg, das wäre ein schlechter Spaß. Patzek muss bleiben, wenigstens so lange, bis die Pferde gefressen und ausgeruht haben. Patzek fügt sich grollend und fluchend, hol der Teufel den verwünschten Ritt, wenn nichts herausspringen soll. Jörg schlägt seinen Mantel um, ein kostbares Beutestück, das er dem kroatischen Oberst abnahm, aus blauem Tuch, reich mit Silber bestickt und warm gefüttert, und macht sich auf den Weg. Er hat nicht weit zu gehen. Hier kennt er jeden Schritt und Tritt. Nach wenigen Minuten steht er auf einer Lichtung in einem Eichenbusch. Eingefallene Lehmwände und ein paar Balken und Steine, das ist alles, was von seinem väterlichen Hof noch übrig blieb. Kaum kann er unterm Schnee die Stelle finden, wo das Herdfeuer brannte, an dem seine Mutter ihn auf ihren Knien wiegte. Tot und verlassen liegt alles da, traurig und trübe in der beginnenden Dämmerung. Er will sich besinnen, wie es früher war. Mit Mühe zwingt er ein paar Gesichter an seine Erinnerung. Eltern, Geschwister. Nur undeutlich tauchen sie auf. 100 oder 1000 Jahre liegt das zurück. Alles tot und verdorben. Er hat den kaiserlichen Rache geschworen und hat sie gehalten. Erst als Rossbube, dann als Landsknecht und endlich als Korporal. Was hätte er hierbleiben sollen und sich totschinden lassen? Da zur Seite, der Haufen Lehm und Steine, das ist einmal der Backofen gewesen. Er glaubt, den süßen Geruch warmen und frischen Brotes wieder zu spüren und tritt näher. Und das Weihnachtsbrot. Nie in seinem Leben hat er das vergessen. Durch die Lücke im Wald gelangt man zu den Nachbarhäusern. Er folgt dem Weg, der über eine Wiese zum nächsten Busch führt, und sieht mit Herzklopfen plötzlich Fußspuren im Schnee. Eine Spur von Menschen- und Rinderfüßen. Und er weiß, dass alles erst heute geflohen ist, tief in den großen Wald hinein. Man wird sie leicht finden. So dumm sind die Landsknechte nicht mehr. Das Vieh wird man holen und die Menschen, die unnützen Fresser, draußen lassen. Jörg weiß, dass wenige Minuten weiter noch andere Häuser waren und sucht sie auf. Zwei von ihnen sind wüste Trümmerhaufen, aber einige stehen leer und verlassen. Und aus allen laufen frische, verräterische Spuren von Mensch und Tier in den Wald. Platz genug für ein ganzes Fähnlein, für 300 Mann. Der Feldwebel wird sich freuen über die Botschaft. Soll er noch weitersuchen? Er weiß genug und will gehen. Da stutzt er. Steigt nicht ein dünner Rauch aus der letzte der kleinen Karten? Ihm klopft das Herz. Einen einzigen Menschen nur sehen aus früherer Zeit, einen einzigen fragen können, lebt der oder der? Er ist schon an der Tür und weiß plötzlich wieder, hier ist er als halbwüchsiger Junge im Dunkeln herumgeschlichen und hat gewartet, bis die Margaret herauskam. Lebt sie denn noch? Er pocht und rüttelt, glaubt ein Poltern zu hören und pocht wieder, aber niemand öffnet. Da zerbricht der morsche Riegel unter seinem Druck. Die Tür fliegt auf und er tritt ein. Die Diele ist leer, aber ein Feuer glimmt auf dem Herd. Der Rauch beizt seine Augen. Hier müssen Menschen sein, Menschen. Mit traumwandlerischer Sicherheit geht er über die dunkle Diele und öffnet links an der Herdwand eine Tür. Da erschrickt er, dass ihm die Knie zittern. Auf einer Schütte Stroh am Boden liegt ein Weib, abgezehrt und blass, mit unnatürlich großen Augen, die ihn furchtsam anstarren. Ihr gelbes Haar hängt ihren Strähnen über die Schulter. Mit beiden Händen hat sie schützend um ein Bündel gelegt, das in ihrer Brust liegt. Ein winziger Kopf sieht daraus hervor. Das kleine zerbrochene Fenster ist dicht mit Lumpen verstopft. Unter der niedrigen Decke glimmt eine Ölfunzel, deren trüber Schein den Rauch, der das Zimmer füllt, nur schwach durchdringt. Jörg sieht in das Licht. Gelbe Ringe schwimmen vor seinen Augen. Eine Erinnerung kommt ihm. Wo hat er das schon mal gesehen? Die Frau mit dem Kind auf dem Stroh. Darüber der gelbe Lichtkreis wie ein Heiligenschein. Irgendwo einmal in seiner Jugend. Ja, das Kripplein am Weihnachtsfest in der Kirche. Das war's. Er wagt nicht zu atmen und sieht alles deutlich wieder. Fast zwingt es ihn auf die Knie. Da zerreißt er gewaltsam den Traum. Jetzt ist er wieder korporal. Er sieht die Frau an. Sie ist noch nicht alt. Er rechnet nach. So alt könnte die Margret jetzt sein. Margret. Sie hatte dasselbe Haar. Nur ihr Gesicht war rund und rot. Und dies ist eingefallen und hager. Und doch. Margret? Sagt er zögernd. Sie antwortet nicht. Er sieht, dass sie sich fürchtet. Da tritt er ihr näher. Sie lässt die Augen nicht von seinem Gesicht. Ihre dünnen Finger krampfen sich um das Kind. Sie hat Angst. Ist sie denn ganz allein im Haus? Haben die feigen Kerle sich alle verkrochen und dies hilflose Weib hier liegen lassen? Wo sind die anderen? Fragt er und weiß nicht, dass seine Stimme rau ist und droht. Sie presst die Lippen noch fester zusammen und schweigt. Er sieht, wie sie unter den dünnen Lippen zittert. Zum Teufel, sie braucht doch keine Angst zu haben, er tut ihr doch nichts. Er nicht, nein. Aber wenn das neue Fähnlein kommt, die wilden Kerle, die ziehen ihr vielleicht noch das bisschen Stroh unter dem Leib weg. Krieg macht hart, jeder denkt nur an sich. Es ist übrigens hundekalt hier, man sollte sie besser zudecken. Frierst du? Fragt er. Sie antwortet wieder nicht. Ihre Augen hängen an seinen, unbewegt wie ein hilfloses Tier liegt sie da, stumm und verängstigt. Mein Gott, wie oft mag sie gequält sein, geschunden und geplagt, das arme Weib. Aber darum soll sie nicht frieren. Er sucht nach etwas, das er überdecken könnte. Da ist nichts zu finden. Kein Fetzen, nackt und kahl ist das Zimmer. Die grauen Lehmwände glitzern feucht. Margret, sagt er noch einmal. Verwünscht, wie einem der Rauch in die Augen beißt. Plötzlich löst er seinen Mantel, den blauen Kroatenmantel mit der silbernen Kante und dem warmen, weichen Futter und deckt ihn vorsichtig über Mutter und Kind. Der wärmt. So, sagt er dabei. Dann richtet er sich rasch auf und, als schäme er sich, dass er ihn fortgegeben habe, geht er ohne ein Wort hinaus. Nun, fragt Patzek ungeduldig lauernd, als er zurückkommt. Der Korporal winkt ab. Schnall auf, mach zu, dass wir reiten. Was, nichts gefunden? Schreit Patzek ihn an. Jörg sieht ihm fest ins Gesicht. Nein, nichts. Warum lügt er denn? Er weiß es selber nicht. Aber Patzek soll nicht, nein, er soll die Frau nicht sehen. Niemand soll ihr das warme Stroh unterm Leib wegziehen. Und niemand soll sehen, wo er den Mantel gelassen hat. Patzek flucht und heult vor Wut. Er hatte gehofft, seine nassen Beine an einem tüchtigen Feuer trocknen zu können. Jetzt kann er schnallen und packen. Und nicht einmal einen Tropfen. Die Flasche, sagt er giftig. Jörg gibt sie ihm, ohne selbst einen Schluck zu nehmen. Patzek trinkt sie in einem Zug leer und schmettert sie gegen die Wand. Dann beginnt er mit ungelenken, steif gefrorenen Fingern zu schnallen. Während er beschäftigt ist, sieht Jörg in der Kirche umher und in den Turm hinauf. Da hängt noch die Glocke zwischen dem eichenen Gebälk. Zwar verschimmelt, aber heil und ganz. Nur der Strick fehlt. Der mag längst verfault sein oder gestohlen. Um diese Zeit in der Dämmerung fällt ihm ein, hat sie immer geläutet. Ob sie heute noch klingen würde? Er nimmt zwei Stricke vom Sattel der Schecken, knotet sie aneinander und steigt die Treppe hinan. Zum Glück hängt die Glocke nicht allzu hoch. Da ist schon der Zugbalken dicht unter ihm. Er macht eine Schleife und wirft den Strick hinüber. Er sitzt. Dann zieht er, erst vorsichtig, vielleicht ist das Holz verfault, aber nein, die eichenen Balken halten. Sie knirschen wohl, aber die Glocke beginnt zu schwingen. 3-4 Mal. Da berührt der Klöppel das Erz. Und es gibt einen Klang, dass die Pferde unten erschreckt aneinander drängen. »Was soll's?« schreit Patzek zornig hinauf. »Es ist Christabend heut«, ruft Jörg und zieht weiter. Jetzt wiegt er die Glocke mit mächtigem Schwung hin und her. Es hallt und dröhnt in der engen Wölbung des Turms. Es summt und brummt. Das ganze Mauerwerk zittert. Jörg freut sich wie ein Kind über den Klang. »Hör auf!« brüllt Patzek, aber Jörg hört ihn nicht. Er zieht und zieht, bis er endlich atemlos stillhalten muss. Langsam schwingt die Glocke aus. Er lauscht auf den letzten zitternden Ton, dann löst er den Strick und klettert hinab. »Wenn wir noch heim wollen, wird's Zeit«, brummt Patzek ärgerlich. Jörg schwingt sich in den Sattel und reitet wortlos davon. Patzek lässt die Zügel fahren. Sein Rappe hält sich von selbst hinter dem Schecken. Obgleich er sich fest in seinen Mantel gewickelt hat, friert er höllisch und hat dazu eine Wut, eine unbändige Wut auf diesen wortkargen, mürrischen Korporal, der ihn hier in dieser gottverlassenen Gegend an der Nase herumführt. Muss er nicht wissen, dass hier nichts zu holen ist? Warum sagt er nicht ein einziges Wort? Seine Schuld ist es, dass sie noch bei halber Nacht durch den Schnee tappen, anstatt im warmen Quartier beim heißen Trunk zu sitzen, wie es ein ehrlicher Landsknecht, hol's der Teufel, gerade an diesem Abend verlangen kann. Ingrimmig sieht er auf den voranreitenden Jörg, der ohne sich um Kälte und Schnee zu kümmern, so gleichmütig und gelassen auf seinem Gaul hockt. Nicht einmal seinen Mantel hat er umgeschlagen. Plötzlich leuchten Patzeks Augen hämisch auf. Wo ist denn der Mantel? Am Sattel hängt er auch nicht. Er schlug ihn doch über die Schulter, als er ins Dorf ging, und kam ohne ihn wieder. Schon will Patzek rufen, da besinnt er sich. Der Korporal ist im Stande und reitet stracks zurück. Dann kommen sie diese Nacht überhaupt nicht mehr heim und können in der kalten Kirche hausen. Da wartet er lieber, bis sie drüben die feste Straße haben. Dann mag er allein umkehren, wenn es ihn verlangt. Der Gedanke gibt dem armen Patzek Trost und Wärme. Mit Mühe und Not finden sie endlich drüben die Straße. So dunkel ist es inzwischen geworden und so dicht fällt jetzt der Schnee. Auf diesen Augenblick hat sich Patzek gefreut. »Hey Jörg, dein Mantel! Der Teufel hat deinen Mantel geholt«, ruft er, und das Herz lacht ihm dabei. Der Korporal sieht ihn nicht einmal an. Er mag ihn behalten. Stumm, beide in wunderliche Gedanken vertieft, jagen sie nebeneinander durch den wirbelnden Schnee in die Nacht. Dahin, wo auf breiter Bauerndiele die Würfel lustig übers Trommelfell rasseln und trunkfeste Kameraden bei vollen Bechern die Geburt des Heilands feiern. Indes ein paar hohläugige Bauerngesichter stumpf und dumpf aus dem Winkel stieren. Eine alte Chronik berichtet. Ist doch ein Wunder geschehen in diesem bösen Jahr 47. So sich merkwürdig begeben in unserem Dorf. Hat ein Gerücht uns gemeldet, dass ein Großhaufe Landsknecht herankäme mit Sengen und Morden. Wir alle geflüchtet samt Weib, Kind und Vieh in den wilden Busch. Und blieb nur der junge Bauer Kofel mit seinem Weib, die just eines Kindleins genesen und nicht konnte aufstehen. Hat es am Heiligabend an seine Tür gepocht. Er in Angst sich verkrochen, glaubend, die Landsknecht seien da. Ist aber der heilige Michael in die Tür getreten, angetan in blauem Mantel und goldenem Haar. Ist zu seinem Weib gegangen und sie mit Namen genennet. Auch liebreich zu ihr gerät. Sie aber vor großer Furcht nicht den Mund hat auftun mögen. Hat sie die heilige Michael mit seinem Mantel zugedeckt und ist verschwunden als ein Rauch. Alsobald die Glocke im Turm angefangen zu läuten, so wie alle mit leiblichen Ohren gehöret. Hat aber niemand ins Dorf können, unvermerket, außer durchs Moor, welches kein Fremder nicht weiß. Auch kein Strick an der Glocke gehangen. Derowegen wir uns alle verwundert und haben's nicht mögen glauben. Hat aber das Weib den Mantel fürweisen können, himmelblau Tuchen, mit viel Fremdzeichen in Silber darin gesticken. War uns dies alles ein Trost und haben gehofft, Gott werde nunmehr sein Auge wieder auftun über dem armen Land und all Elend und Kümmernis wenden. Amen. Darunter steht: Und haben nach langer Zeit wieder zu ackern gewaget und Gottesdienst halten. Und auch der Friede kommen in diesem Jahr 1648. So also das Wunder wahr geworden ist. Wer aber solches nicht glaubet, so sieht er mit eigenen Augen. Hat nämlich das Weib Margret selbigen Mantel in dankbarem Herzen der Kirche geschenket. Und die geht nun als Decke auf unserem Altar. Und haben ihn an diesem Heiligabend geweiht, unter der Tränen gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Wahre Geschichte aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von Margret Hatting. Die Botschaft in der Weihnachtsnacht. Es war Weihnachten 1945. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Besatzungssoldaten beherrschten das Stadtbild. Wir Deutschen lebten recht und schlecht von den wenigen Lebensmittelmarken und einigen illegalen Tauschgeschäften. Das Weihnachtsfest war eigentlich noch kein Fest des Friedens. Zu nah waren noch die Kriegserlebnisse mit Bomben und Vertreibung. Zu viele trauerten um den Vater, Ehemann, Sohn, Bruder oder Freund. Die Bescherung war bescheiden ausgefallen. Trotzdem war es ein besonderer Tag gewesen. Ein Tannenbaum stand auch im Zimmer. Einige wenige Kerzen zauberten doch ein bisschen Weihnachtsstimmung in unser Gemüt. Wir waren dankbar und zufrieden, weil unser Vater heil und gesund aus dem Krieg heimgekehrt war und wir wieder alle beisammen saßen. Um Mitternacht zogen wir uns an, um in der nahegelegenen Klosterkirche die Christmette zu besuchen. Diesmal gingen besonders viele Menschen zur Kirche. Sei es aus Dankbarkeit, dass der Krieg zu Ende war, sei es für einen Angehörigen zu beten, der noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft heimkehren konnte. Die kleine Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Und auch in den Gängen standen dicht gedrängt die Gläubigen. Ich bekam noch einen Stehplatz im Mittelgang. Das liturgische Geschehen am Altar beeindruckte mich wie in jedem Jahr. Und die Botschaft der Weihnachtsnacht, Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind, bekam in diesem ersten Weihnachten nach dem Krieg ihre besondere Bedeutung. Die Krippe war aufgebaut, und die Kerzen brannten. Die schönen altbekannten Weihnachtslieder ertönten laut und inbrünstig zum Spiel der Orgel. Alles war besonders festlich. Nach einiger Zeit wurde mir eigenartig flau. Die Luft war sehr schlecht in der kleinen Kirche. Die vielen Menschen und der Weihrauch hatten wohl nicht mehr viel Sauerstoff übrig gelassen. Ich merkte, wie mir schlecht wurde, und ich kämpfte mich durch die dicht gedrängten Menschen zum Ausgang. Auf dem Klostervorplatz stand eine Linde. Ich lehnte mich an ihren Stamm und sog die reine Nachtluft ein. Die Sterne der Christnacht blinkten klar und geheimnisvoll und die Weihnachtsstimmung verließ mich nicht. Da stimmte in der Kirche die Orgel das Lied »O du Fröhliche« an. Ich sang mit fester Stimme mit. Aber was war das? Ich sang nicht allein. Eine etwas brüchige Männerstimme begleitete mich. Ich lauschte beim Weitersingen und erkannte, dass der Text, den der Mann sang, Englisch war. Das Lied gibt es in vielen Sprachen und ich hatte es in der Schule in der Englischstunde einmal gelernt. So sang ich auch auf Englisch weiter. Ich ging um die Linde herum und sah einen jungen amerikanischen Besatzungssoldaten da stehen. Er sang mit etwas zittriger Stimme und Tränen liefen ihm über das Gesicht. Ich näherte mich ihm langsam und streckte ihm meine Hand hin. Merry Christmas! Frohe Weihnachten, flüsterte ich. Auch ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Wir sangen gemeinsam das Lied zu Ende, jeder in seiner Muttersprache. Danach redeten wir noch ein Weilchen miteinander. Ich kramte mein bestes Schulenglisch hervor und er erzählte mir, dass er 19 Jahre alt sei und so schreckliches Heimweh habe. Seine Mutter und seine zwei Schwestern warteten in Amerika auf ihn. Und er erklang in der Weihnachtsnacht im fremden Land die altbekannte Melodie, die ihm die Heimat näher brachte. Irgendwie war er getröst, aber doch den Tränen nah. Und ich, die wohl wie alle damals die Besatzungssoldaten nicht gerade ins Herz geschlossen hatte, hielt ihn bei der Hand und sang mit ihm das Weihnachtslied. Brief von Theodor Storm an seinen Freund, den Schriftsteller Gottfried Keller. Hademarschen, Hanerau, 22. Dezember 1882. Da bin ich, lieber Freund, um Ihnen, so gut es durch so viel Ferne geschehen kann, zu dem mir ewig jungen Kindheitsfeste die Hand zu schütteln. Unten spielt meine Jüngste allerlei süße Melodien und es weihnachtet sehr im Hause. 2 Tage lang nichts als Kisten gepackt und Pakete gemacht und Weihnachtsbrief an Alt und Jung in alle Welt gesendet. Die breitästige, 12 Fuß hohe Tanne steht schon im großen Zimmer. An den letzten Abenden ist fleißig Hausarbeit gehalten. Der goldene Märchenzweig, dito die Traubenbüschel des Erlensamens und große Fichtenzapfen, an denen diesmal lebensgroße Kreuzschnäbel von Pappmaché sich anklammern werden, während 2 desgleichen Rotkehlchen neben ihrem Nest mit Eiern im Tannengrün sitzen. Feine weiße Netze, deren Inhalt sorgsam in Gold und andere nach Lichtfarben gewählte Papiere gewickelt ist, alles liegt parat. Und morgen helfe ich den Baum schmücken. Wenn dann aber am Weihnachtsabend die Lichter brennen und die Kinder ihr Weihnachtslied anstimmen, dann überfällt's mich doch. Wo sind sie alle, die sich einst mit mir gefreut? Antwort, wo ich auch bald sein werde. Und das Geschick deiner Lieben, ein ewiges Dunkel für dich. Lieber Freund, ich werde sentimental und das schickt sich eigentlich nicht für alte Leute. Möge auch über Sie die Märchenstille dieses Festes kommen, einerlei ob von dem Kind in der Krippe oder von unseren alten, schönen Götterfrauen, die in den 12. Umzug halten. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Theodor Storm. Theodor Storm hatte ja von der Märchenstille gesprochen, deshalb jetzt ein Märchen. Der eigensüchtige Riese von Oscar Wilde. An jedem Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule kamen, gingen sie in den Garten des Riesen und spielten da. Es war ein großer, hübscher Garten mit weichem grünem Gras. Hier und da auf dem Rasen standen schöne Blumen wie Sterne. Und da waren auch 12 Pfirsichbäume, die im Frühling zart rosa und perlweiß blühten und im Herbst reiche Frucht trugen. Die Vögel saßen auf den Bäumen und sangen so süß, dass die Kinder immer wieder in ihren Spielen innehielten, um zu lauschen. »Wie glücklich wir hier doch sind«, riefen sie einander zu. Eines Tages kam der Riese nach Hause. Er war auf Besuch bei seinem Freund, dem gehörnten Menschenfresser, gewesen und 7 Jahre bei ihm geblieben. Als sie 7 Jahre um waren, war alles gesagt, was er ihm zu sagen hatte, denn seine Gesprächsstoffe waren sehr beschränkt. Und so beschloss er, auf sein eigenes Schloss zurückzukehren. Als er nach Hause kam, sah er die Kinder in seinem Garten spielen. »Was macht ihr hier?« rief er, und die Kinder liefen weg. »Mein Garten, das ist mein Garten«, sagte der Riese, »und ich erlaube keinem darin zu spielen als mir selber.« Also baute er eine mächtige Mauer ringsum und stellte eine Warnungstafel auf. Unbefugtes Betreten dieses Grundstücks ist bei Strafe verboten. Er war ein sehr eigensüchtiger Riese. Die armen Kinder hatten jetzt nichts mehr, wo sie spielen konnten. Sie versuchten es auf der Landstraße, aber die Landstraße war sehr staubig und steinig und sie mochten sie nicht leiden. So gingen sie also, wenn die Schule aus war, um die große Mauer herum und sprachen von dem schönen Garten dahinter. Wie glücklich waren wir da, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling. Und über der ganzen Gegend waren kleine Blüten und kleine Vögel. Bloß in dem Garten des eigensüchtigen Riesen blieb es Winter. Die Vögel machten sich nichts daraus, darin zu singen, weil keine Kinder da waren. Und die Bäume vergaßen zu blühen. Einmal steckte eine schöne Blume ihr Köpfchen aus dem Gras hervor. Aber als sie die Warnungstafel sah, war sie so betrübt um die Kinder, dass sie wieder in den Boden hineinschlüpfte und weiter schlief. Die einzigen Leute, die sich freuten, waren der Schnee und der Frost. »Der Frühling hat diesen Garten vergessen«, riefen sie. »Also wollen wir hier das ganze Jahr über bleiben.« Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem großen weißen Mantel und der Frost bemalte alle Bäume silberweiß. Dann luden sie den Nordwind ein, bei ihm zu wohnen. Und er kam. Er war ganz in Pelz eingehüllt und brüllte den ganzen Tag durch den Garten und blies die Schornsteine herunter. »Das ist ein ganz herrlicher Platz«, sagte er. »Wir müssen den Hagel auf eine Visite bitten.« Und so kam der Hagel. Jeden Tag prasselte er 3 Stunden lang auf das Schlossdach, bis er fast alle Schieferplatten zerbrochen hatte. Und dann lief er rund um den Garten, so schnell er nur konnte. Er war ganz grau angezogen und sein Atem war wie Eis. »Ich verstehe nicht, warum der Frühling so spät kommt«, sagte der eigensüchtige Riese, als er am Fenster saß und auf seinen kalten, weißen Garten hinuntersah. »Ich hoffe, das Wetter ändert sich bald.« Aber der Frühling kam nie und auch nicht der Sommer. Der Herbst gab jedem Garten goldene Früchte, aber dem Garten des Riesen gab er keine. »Er ist zu eigensüchtig«, sagte der Herbst. So war es dann immer Winter. Und der Nordwind und der Hagel und der Frost und der Schnee tanzten um die Bäume. Eines Morgens lag der Riese wach im Bett, als er eine liebliche Musik vernahm. Es klang so süß an seine Ohren, dass er dachte, die Musikanten des Königs zogen vorüber. Aber es war bloß ein kleiner Hänfling, der vor seinem Fenster sang. Doch hatte er so lange keinen Vogel mehr in seinem Garten singen hören, dass es ihm wie die schönste Musik der Welt vorkam. Da hörte der Hagel auf, über seinem Kopf zu tanzen und der Nordwind zu blasen. Und ein köstlicher Duft kam zu ihm durch das geöffnete Fenster. »Ich glaube, der Frühling ist endlich gekommen«, sagte der Riese, und er sprang aus dem Bett und schaute hinaus. Und was sah er? Er sah etwas ganz Wunderbares. Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder hereingekrochen und saßen in den Zweigen der Bäume. In jedem Baum, den er sehen konnte, saß ein kleines Kind. Und die Bäume waren so froh, die Kinder wieder bei sich zu haben, dass sie sich ganz mit Blüten bedeckt hatten und ihre Arme anmutig über den Köpfen der Kinder bewegten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Entzücken und die Blumen guckten aus dem grünen Gras hervor und lachten. Es war bezaubernd anzusehen. Und nur in einem Winkel war es noch Winter. Und dort stand ein kleiner Junge. Er war so klein, dass er nicht an die Äste hinaufreichen konnte. Und er lief immer um den Baum herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war noch ganz bedeckt mit Frost und Schnee und der Nordwind blies und heulte über ihm. »Kletter herauf, kleiner Junge«, sagte der Baum und senkte seine Äste so tief, wie er konnte. Aber der Junge war zu klein. Da wurde des Riesen Herz weich, als er das sah. »Wie eigensüchtig ich doch war«, sagte er. »Jetzt weiß ich, weshalb der Frühling nicht hierher kommen wollte. Ich will dem armen kleinen Jungen auf den Baumwipfel helfen. Und dann will ich die Mauer umwerfen und mein Garten soll für alle Zeit der Spielplatz der Kinder sein.« Er war wirklich sehr betrübt über das, was er getan hatte. So schlich er hinunter und öffnete ganz leise das Tor und trat in den Garten. Aber als die Kinder ihn sahen, erschraken sie so, dass sie alle wegliefen. Und im Garten wurde es wieder Winter. Bloß der kleine Junge lief nicht weg, denn seine Augen waren so voll Tränen, dass er den Riesen nicht kommen sah. Und der Riese kam leise hinter ihm heran, nahm ihn zärtlich auf seine Hand und setzte ihn hinauf in den Baum. Und sogleich fing der Baum zu blühen an. Und die Vögel kamen und sangen in ihm. Und der kleine Junge breitete seine Ärmchen aus, schlang sie um den Hals des Riesen und küsste ihn auf den Mund. Und wie die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht mehr böse war, kamen sie schnell zurückgelaufen und mit ihnen kam auch der Frühling. »Der Garten gehört jetzt euch, Kinder«, sagte der Riese, und er nahm eine große Axt und hieb die Mauer um. Und als die Leute um 12 zum Markt gingen, sahen sie den Riesen mit den Kindern spielen in dem schönsten Garten, den sie je gesehen hatten. Den ganzen Tag spielten sie, und am Abend kamen sie zum Riesen und sagten ihm eine gute Nacht. »Aber wo ist denn euer kleiner Kamerad?«, fragte er. »Der Junge, dem ich auf dem Baum geholfen habe.« Der Riese liebt ihn am meisten, weil er ihn geküsst hatte. »Wir wissen's nicht«, antworteten die Kinder. »Er ist fortgegangen.« »Ihr müsst ihm sagen, er soll ganz sicher morgen wiederkommen«, sagte der Riese. Aber die Kinder antworteten, sie wüssten nicht, wo er wohne, und sie hätten ihn zuvor nie gesehen. Da wurde der Riese sehr traurig. Jeden Nachmittag nach Schluss der Schule kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber der kleine Knabe, den der Riese so liebte, ließ sich nie mehr sehen. Der Riese war sehr gut mit den Kindern. Aber er sehnte sich nach seinem kleinen Freund und er sprach oft von ihm. »Wie gern möchte ich ihn wiedersehen«, sagte er immer und immer. Jahre vergingen und der Riese wurde sehr alt und schwach. Er konnte nicht mehr unten mit den Kindern spielen und so saß er in seinem mächtigen Armstuhl und sah ihnen zu und freute sich an seinem Garten. »Ich habe viele schöne Blumen«, sagte er, »aber die schönsten Blumen von allen sind die Kinder.« An einem Wintermorgen sah er beim Ankleiden aus seinem Fenster. Jetzt hasste er den Winter nicht mehr, denn er wusste, dass der Frühling nur schlief und die Blumen sich ausruhten. Plötzlich rieb er sich verwundert die Augen und sah und sah. Es war wirklich ein wundersamer Anblick. Im fernsten Winkel des Gartens war ein Baum ganz bedeckt mit lieblichen weißen Blüten. Seine Äste waren lauter Gold und silberne Früchte hingen an ihnen. Und darunter stand der kleine Knabe, den er so geliebt hatte. Hocherfreut eilte der Riese die Treppe hinunter und in den Garten. Er lief über den Rasen auf das Kind zu. Und als er ihm ganz nahe gekommen war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn. Und er sagte, »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« Denn an den Handflächen des Kindes waren Male von zwei Nägeln und Male von zwei Nägeln waren an den kleinen Füßen. »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« rief der Riese. »Sag es mir, damit ich mein großes Schwert nehme und ihn erschlage.« »Ach nein«, antwortete das Kind, »das sind die Wunden der Liebe.« »Wer bist du?« sagte der Riese, und eine seltsame Scheu überkam ihn. Und er kniete nieder vor dem kleinen Kinde. Und das Kind lächelte den Riesen an und sprach zu ihm, »Du ließest mich einst in deinem Garten spielen. Heute sollst du mit mir kommen, in meinen Garten, in das Paradies.« Und als die Kinder an diesem Nachmittag hereinstürmten, da fanden sie den Riesen tot unter dem Baum liegen und ganz bedeckt mit weißen Blüten. Nun eine Weihnachtsgeschichte aus Schleswig-Holstein. Sie spielt in der Zeit des Ersten Weltkriegs und heißt Büchsen und ist von Dörte Kögel. Er war ein Junge. Er wusste es ganz genau, aber er konnte es nicht beweisen. Denn es war unzweifelhaft ein Mädelsrock, den er anhatte. Rot kariert und ein braunwollenes Tuch darüber geknotet. Er sah aus wie einer, der seine Schande kennt und keinen Anspruch auf Schonung erhebt, der aber trotzdem die Absicht hat, weiter zu existieren. So stand er auf der Dorfstraße, trotzig, rotgefroren und winzig klein. Um ihn herum sprangen und johlten ein paar Kameraden, kaum höher als er, aber alle im Besitz unzweifelhafter Hosen und deshalb im moralischen Übergewicht. Derns auf, hat Großmutter ihr Unterröcke an. Dies war eine Lüge. Das Kleid gehörte der Schwester, die im Sommer gestorben war. Großmutter hat es heute aus dem Kasten gezerrt und ihm angezogen, weil seine Hosen gewaschen werden sollten. Oben an der Leine zwischen Birnbaum und Schweinekoben hingen Großmutters Unterröcke und dazwischen seine eigenen, kleinen, ausgespreizten Hosen. Wenn der Wind stieß, hoben sie sich waagerecht auf die Seite, als versuchten sie einen Turnaufschwung. Im gleichen Takt mit Großmutters Rücken, denn sie waren steif gefroren und konnten nicht flattern. Der kleine Junge, denn es war wirklich ein Junge, hielt seine blau-roten, eiskalten Fäustchen dahin gepresst, wo andere, glücklichere Geschöpfe die Hosennaht haben, und drehte sich, je nach den Sätzen, die seine Peiniger vor ihm machten, langsam auf den Hacken hin und her. Denn so viel hatte er in seinem fünfjährigen Dasein schon gelernt, dass man seine Feinde niemals in den Rücken kriegen darf. Aus Bäcker Tief, seinem Laden, kam eine Frau. Als sie den Tumult sah, blieb sie stehen und lachte. Es war ja nicht bös gemeint von den Jungs, die reine Weihnachtsfreude. Aber das lächerlich kleine, rotkarierte Opfer vor dem Stackett tat ihr doch leid. Sie beugte sich zu ihm. Geh doch mal nach Haus, Päuling, du verfrierst ja. Der kleine Junge hob das runde Gesicht. In den blauen Augen stand abweisendes Erstaunen. Glaubte die, er stünde freiwillig hier? Aber drinnen machte die Großmutter reine, da waren kleine Jungs im Weg. Morgen war ja Weihnachten, deshalb wurden die Hosen gewaschen und die Dielen gescheuert. Weihnachten. Das Wort erweckte keinen Klang in ihr. Er verband keine irgendwie angenehme Vorstellung damit. Die struppigen Tannenbäumchen, mit denen ab und zu ein Kindertrüppchen vorüberzog, weckten weder Neid noch Neugier. Für ihn war Weihnachten reine Dielen und reine Hosen. Und soweit es ihn betraf, hätten sie gern so bleiben können, wie sie waren, anstatt diesen ungemütlichen und schändlichen Zustand heraufzubeschwören. Es war schon spät Nachmittag, um die Zeit, wo es dämmerig wird. Sonst war um diese Zeit die Straße ziemlich leer. Aber heute schien das ganze Dorf sich verabredet zu haben, an den Witz ihrem Häuschen vorbeizugehen, um den kleinen Enkelsohn in seinem Mädelsrock anzugucken und über ihn zu lachen. Und dabei war doch heute solch ein hässlicher Tag. Heute früh schon hat es ein wenig geschneit. Aber nun sah es aus, als sollte noch eine ganz gehörige Portion kommen. So dick und grau hingen die Wolken. Aber die Leute lachten nur. Und wenn sie sich zuriefen, dass es gewiss heute noch mehr Schnee geben würde, so klang das gar nicht so, als ob dies eine unangenehme Neuigkeit wäre. Päuling sah missbilligend den lachenden Leuten nach. Was hatten die denn bloß? Und wie viele trugen ein verdecktes Brett oder eine Schüssel im Arm? Und dann kamen sie immer aus Bäcker Tief, seiner Tür. Und Schnaps, Bäcker Tief und sein kleiner Hund, war schon ganz heiser gebellt. Denn er musste doch jedem, der kam und jedem, der ging, seine Meinung sagen. Jetzt kam Frau Wienhold vorbei, die große, blanke Dicke mit einer weißen Schürze, so groß wie ein Segel. Auch die lachte so recht satt und herzlich. Sie stellte sich extra vor Päuling auf, um recht auslachen zu können. Aber dann langte sie mit der Hand unter das wehende, rotgestreifte Tuch, das sie im Arm hielt, und zog ein Stück heißen, braunen, knusprigen Kuchen hervor, das sie ihm in die kleine, kalte Hand schob. Na da, Päuling, weil doch morgen Weihnachten ist. Päuling erwog, ob er das Stück bis zum Abend in seine Hosentasche... Ach ja, er hatte ja keine. Mädelsröcke haben doch wohl keine Hosentaschen? Er suchte verstohlen. Dann entschloss er sich, im Hinblick auf die ihn umlungenen Kameraden, den Kuchen zu essen, solange Frau Wienhold noch in Sehweite war. Er stopfte beide Backen voll und ließ sich dann Zeit mit dem Kauen. Ein klein wenig erträglicher sieht das Leben doch aus, wenn man Kuchen in den Backen hat. Ob es wegen dem Kuchen ist, dass alle Leute so vergnügte Gesichter machen? Und sie da, Küsters Lisbeth. Die fing doch wahrhaftig an und machte Schneebälle. Und dabei backte der Schnee noch gar nicht ordentlich. Küsters Lisbeth, die tat doch sonst immer so fein und zimperlich. Schneebälle, ja, Das hatte noch gefehlt, dass keiner von ihnen eher auf den Gedanken gekommen war. Sofort waren alle Hände in Bewegung. Zuerst warf man nach Lisbeth, die lief, dass die Röcke flogen. Dann bewarf man die anderen Mädels, die schrien hell auf und jauchzten und wehrten sich. Aber als auch wir fort waren, da warf man natürlich nach dem kleinen Deansaff vor dem Zaun. Was schnitt der für Gesichter, wenn die Bälle flogen? Das hatte er denn für den Kuchen, da! Ein dicker Ball platzte üben am Zaun und überrieselte ihn von oben bis unten mit sandfeinem Schnee. Und nun traf ihn einer am Bein, dass die Nässe gleich durch den Strumpf drang. Und in die runden blauen Augen traten die hellen Tropfen vollständiger Hilflosigkeit. Aber nun kam dem kleinen Jungen eine Hilfe, wie sie keiner je vermutet hätte. Es ging wie ein Ruck durch die Kinder. Ein Zuruf, ein Tuscheln. Sie stoben auseinander, traten auf die Seite, legten die Hände auf den Rücken. Ein paar Geistesgegenwärtige rissen die Mützen vom Kopf. Sie hätten nicht höflicher sein können, wenn der Weihnachtsmann selbst mit einem Sack voll Äpfel und Nüsse und der mächtigen Rute obendrauf einhergekommen wäre. Und doch hatte der einsame Wanderer, der mit raschen Schritten mitten auf der Straße ging, ganz und gar keine Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann. Er war klein und unscheinbar und stützte sich auf einen zierlichen, schwarzen Ebenholzstock. Seine hagere, knochige Gestalt verschwand fast in dem dicken, grauen Flauschmantel. Über dem bleichen Gesicht mit dem dünnen, grauen Vollbart saß eine grüne Filzmütze, die tief in die Augen hineingezogen war. »Der gnädige Herr«, raunte es an der Pumpe, wo heute länger als sonst geschwatzt wurde. Und blonde und braune Mädchenköpfe schoben sich eifrig zusammen. Die alte Mutter Sell am Eckfenster wischte die roten Triefaugen. »Er trieft M.M.«, sagte sie zu ihrer Schwiegertochter, die im Hintergrund des Zimmers ihren Sonntagsstaat plättete. »Ach Gott, wart von der böse Tiet!« Und sie schüttelte den Kopf. Die Schwiegertochter ließ das Essen stehen und das Eisen und lief an die Tür. Man musste doch sehen, was der gnädige Herr wollte heute so spät im Dorf. »Nach Witsch? Hey, er geht doch wahrhaftig nach einem ollen Witscherin«, verkündete sie verdutzt, als sie wieder hereinkam. Draußen am Zaun hatte sich die Situation mit jedem Schlag gewandelt. Der alte Herr blieb einen Augenblick vor der Gattertür stehen, warf einen hastigen Blick auf das niedrige Haus mit dem eingesunkenen Strohdach, einen zweiten zögernden auf das starr zu ihm hinaufschauende Kind, dann trat er rasch durch das schneeverstaubte Gärtchen und verschwand hinter der Tür. Die Schneeballwerfer rechts und links von der Straße pufften sich in die Seite und steckten die Köpfe zusammen. Sie glotzten respektvoll auf das kleine dunkle Haus, respektvoll auf die winzige Gestalt im rotkarierten Rock. »Kiek doch! Na, wett ist sie drin? Und unter der Wäscheline ist sie durch. Und bückt sie den Kopf akkrat und da peuligen sie ne Büchsen durch.« Nun konnten sie mit ihrem Dernsaffmann stille sein. Wenn man im Besitz von Büchsen war, unter denen offenkundig der gnädige Herr den Kopf bückte, sie trollten sich. Ein paar Minuten und das rote Röckchen war das einzige Lebewesen auf der öden, winddurchbrausten Dorfstraße. Nur Schnaps, der jetzt nichts mehr zu bebellen hatte, strich heran. Er witterte noch Kuchen. Beuling öffnete das rote Fäustchen und gab ein letztes Brockenrestchen hin. Er hielt ganz stille, als die raue, warme Zunge die kleine, kalte Hand von allen Seiten ableckte. Hinter der zugeschlagenen Haustür stand der kleine alte Herr im stockdunklen Flur und tastete nach der Klinke. Dann klopfte er. Drinnen wurde mit leisem Klirren eine Lampe entzündet. Dann schlurrten müde Schritte nach der Tür. Mutter Witt machte weit auf. Sie stand starr auf der Schwelle zur Küche. Dann fing die Lampe in ihrer Hand an zu zittern und zu klirren. »Der gnädige Herr! Johann! Der gnädige Herr! Ach, will der gnädige Herr wohl reinkommen? Mein Mann, die Gicht!« Nebenan war ein Ruck und ein Stoß. Ein Stock polterte zu Boden. Und dann stand Johann unter der Tür. Die grelle Küchenlampe beschien ihn von oben bis unten. Nichts von Gicht. Gerade und militärisch aufgerichtet wie in der alten Zeit, als der gnädige Herr noch Herr Rittmeister genannt wurde und Johann bei ihm Bursche war, drin in der Garnison. Nur das Sprechen wollte nicht glücken bei dem Johann. Der Unterkiefer mit dem ausrasierten Kinn und den kurzen grauen Bartkoteletten zitterte und schnappte, aber er brachte keinen Ton heraus. »Johann, ich wollte, ja, guten Abend, wollte ich sagen. Bleib doch mal sitzen, ich setze mich auch, in unserem Alter.« Jetzt hatte Johann Luft. Dass der gnädige Herr zu mir kommt. Zu mir. Er schluckte, dann war es fast ein Schluchzen. Die kühle, schmale, knochige Hand des alten Herrn lag einen Augenblick auf seinem Arm. Naja, lass mal. Einer muss doch anfangen. Ich hab's nicht verdient. Ich nicht, murmelte Johann. Er war in seinen Lehnstuhl zurückgesunken und hob die Hand über die Augen, als wünsche er sich zu verstecken. Der alte Herr räusperte sich. Naja, Johann, wir sind beide hartköpfig gewesen, du und ich. Nun lassen wir Gras überwachsen über die letzten 5 Jahre. Ich hab gehört, vor 14 Tagen, dein Wilhelm... Ja, nickte der andere, ohne die Hand abzuheben. Vor Verdun, Kopfschuss. Die kleine Lampe stand auf dem Tisch. Hinter der halb zugezogenen Tür aus der dunklen Küche drang verhaltene Schluchzen. Bei dem Ton hob der Alte den Kopf, er deutete zur Küche. »Sie kommt nicht überweg«, sagte er leise. Und die trüben, tiefliegenden Augen blickten nach seinem Herrn, und dann erstarrten sie. Der Herr hatte die Mütze abgenommen und das Licht fiel auf sein Haar. Das Haar war weiß. Der alte Herr sah nicht das Erschrecken, er nickte vor sich hin. »Sie kommt nicht drüber weg«, wiederholte er halblaut. Und dann nach kurzem Zögern, »Wir Alten aber, siehst du, wir dürfen jetzt nicht schlechter sein als die Jungen, die draußen sterben. Wir müssen die Last tragen, die der Herrgott auf uns legt. Nicht drunter zusammenbrechen, Johann. Es wäre viel bequemer, einfach drunter zusammenzubrechen. Aber wir müssen weiter, alles tragen fürs Vaterland.« Johann streckte die krummen Hände vor. »Wenn man nur könnt.« Der alte Herr sah ihn an, eine Röte stieg in seine bleichen Wangen. »Johann, sieh mal, zuverlässige Leute braucht man jetzt, nötig wie Gold. Solche, weißt du, wo das Herz was taugt und der Verstand. Und sieh mal, wenn wir nun alles vergessen wollten von den letzten 5 Jahren und du könntest dich entschließen, wieder zu mir zu kommen.« Der alte Herr stand etwas unruhig auf, es zuckte wieder so sehr in Johanns Gesicht und der Unterkiefer zitterte. »Naja, Johann, naja, Alter, nun mach mal keine Worte, nun schlag mal ein.« Und Johann erinnerte sich aus 20 schönen langen Jahren, wie sein gnädiger Herr war, dass er nicht so einer war, der Worte liebte und fiel hin und her. Es war abgemacht und dann wurde weiter besprochen, nur noch als fertige Tatsache. Sie sprachen ganz nüchtern und sachlich. Und dann stockte der gnädiger Herr und zögerte. Und Johann sah wieder das weiße Haar und es wurde ihm wieder erschreckt und unruhig zumute. Es war eine Stille. Und dann sagte der alte Diener lauter, als sie bisher gesprochen hatten, »Und unser junger gnädiger Herr, der Herr Leutnant, er schreibt doch wohl auch immer munter?« Die Augen unter den dunklen Brauen wandten sich zu ihm. Ein paar Sekunden sahen die beiden Männer sich an, stumm. Dann nickte das Haupt mit dem weiß gewordenen Haar ein paar Mal leise und wie im Traum. »Ja, Johann, gestern kam die Nachricht von Verdun, Kopfschuss.« Und dann war es wieder still. Die Uhr tickte, nebenan weinte die alte Frau. Und auf dem Tisch lagen 2 Männerfäuste, eine harte Gichtkrumme und eine schmale, hagere Weiße, fest ineinander. Da wurde leise die Flurtür aufgeklinkt, mit großer Mühe. Und dann schurrte und tapste es über die weiß gescheuerten Dielen, aber niemand schien es zu hören. Erst als der kleine, rot und steif gefrorene Junge mitten im Zimmer stand, mit seinen blauen, tränengefüllten Augen zu den beiden Männern aufsah, verwundert und trotzig zugleich, rief der Großvater seinen Namen. »Geh nach der Küche«, befahl er leise. Aber der alte Herr erwachte beim Klang der kleinen Schritte aus seinem Traum. Oder war es ein neuer Traum, in den er nun versank? »Lass den Jungen hier, Johann«, sagte er rasch. »Es ist euer Wilhelm?« »Ja, es ist Wilhelm seiner. Die Mutter starb schon damals. Nun ist er bei uns Alten.« Der gnädige Herr betrachtete die kleine, steif dastehende Gestalt stumm mit einem seltsamen Ausdruck. Dann wandte er sich zu dem alten Diener. Seine Stimme klang ein bisschen heiser. »Johann, ihr seid gut dran. Ihr habt den Jungen. Ihr habt die Zukunft.« Er drehte sich kurz um und seine Finger pressten sich einen Augenblick so fest gegen die Tischplatte, dass die Knöchel weiß hervorsprangen. Als ich dann wieder dem anderen zuwandte, sah ganz wie gewöhnlich aus. Aber wie sie ihn bückte und dem kleinen Jungen über das struppige Blondhaar fuhr und lächelnd sagte, »Na, Paul, was wünschst du dir denn zu Weihnachten?« Da meinte der alte Johann, er habe doch nie gewusst, dass sein Herr eine solche gute, weiche Stimme habe. Nun, der kleine Paul wünschte sich nichts zu Weihnachten. Er wusste weder, was wünschen noch was Weihnachten bedeutet. Er starrte den gnädigen Herrn nur standhaft an und schwieg. Der Großvater entschuldigte, »Bei uns ist nicht von Weihnachten die Rede dies Jahr. Da weiß er wohl nichts mit anfangen.« »Aber Johann, das geht doch nicht. Weihnachten muss er doch wissen. So ein Kind. Weißt du nicht mehr wie dein Wilhelm und mein Helmut?« Und nun bückte sich der gnädige Herr so tief, dass seine Augen unter den Buschbrauen direkt in die weit offenen Blauen hineinschauten. Und nun sprach er so kosenfreundlich wie mit einer kleinen Katze. »Na, Päulin, ob Weihnachten will ich dir was schenken? Was willst du denn gern haben?« Erwartungsvolle Pause. Und dann sprach der kleine Junge das erste und einzige Wort in dieser Geschichte. Ein zaghaftes Verstehen dämmerte auf in dem unbewegten kleinen Gesicht, das jetzt in der warmen Stube wie Feuer brannte. Und darüber hin erstrahlte ein gläubig erwartungsvolles Lächeln, als er kurz und entschieden sagte, »Büchsen!« Und wieder lachte der gnädige Herr ganz laut und herzlich. Und auch auf Großvaters Gesicht kämpfte es und er lachte rau und fast stolz. Und unter der Küchentür stand die Großmutter und lächelte durch ihre Tränen hindurch. Und der kleine Junge, der von einem zum anderen sah, bekam plötzlich eine ganz, ganz schwache Ahnung von dem, was Weihnachten heißt. Lachen und Freude und ein unbeschreiblich warmes Glücksgefühl, verstanden zu werden mit seiner kleinen Not und rundum von Liebe und Wohlwollen umgeben zu sein. »Büchsen«, rief der gnädige Herr und tatschte ihm derb auf den Kopf. »Das ist recht. Das muss ein deutscher Junge jetzt haben. Das ist das Wichtigste. Und manche noch könnte sie brauchen. Nicht nur solche kleinen Leute, nein, auch große. Auch ganz große in heutiger Zeit. Büchsen, Büchsen. Ja, wer immer die rechten Büchsen an hätte.« Und dann nahm er seine grüne Mütze und verabschiedete sich. Und es klang keinem der beiden Männer sonderbar, als sie sich zum Abschied frohe, gesegnete Weihnachten wünschten. Er ging die finstere, windgefegte Dorfstraße hinauf. Vor ihm lag sein großes, leeres Haus mit der einen, die auch nicht drüber weg konnte. Lag morgen das dunkle, fremde Weihnachten zu zwei. Und doch ging er rasch und tapfer. Er hatte etwas bei sich, das ihn von innen her wärmte und belebte. Ein wieder gut gemachtes Unrecht, ein wieder angeknüpftes, zerrissenes Band. Und für sie, die auf ihn wartete, in der hilflosen Zerrissenheit ihres Schmerzes, für sie hatte er auch etwas. Ein kleines, stilles Arbeitsfeld. Nur gerade so viel, wie man jetzt ertragen konnte. Liebe zu geben und Teilnahme und Fürsorge. Und unter allem schweren, traurigen, ernsten und dunklen versteckt ein ganz, ganz kleines, scheues Stückchen Lachen. Ein winzig aufdämmendes Lichtscheinchen von Kinderweihnachten. Büchsen.